Zunächst mal als Beruhigung, es kommt jetzt keine lange Predigt von 40 Minuten. Wir haben gedacht, 30 Minuten tun es auch. Wisst ihr, wenn ihr in so einer Situation seid, dann habt ihr irgendwas falsch gemacht. Da ist ziemlich, ja. Es gibt auch andere Erfahrungen. Oder man steht so vor dem Haus und ist froh, wenn der nicht mehr weiterfährt. Wisst ihr, zwei Dinge sind da oft der Fall. Einmal, dass der LKW-Fahrer sagt, irgendwo, es geht nicht mehr weiter. Und das Zweite, das Navi war's. Also der LKW-Fahrer, Opfer von einem willkürlich bösartigen Navigationsgerät, was heißt, du musst so und so fahren, ja, und dann endet man halt so. Es haben auch schon Leute ihr Auto versenkt, ja, weil das Navi sagt, rechts abbiegen, da war noch eine Brücke, die schon nicht mehr existiert hat. Und dann sind die beide abgesoffen, das Navi mit dem Auto und der Fahrer kam raus. Für mich ist das wie so ein Bild für eine Situation, die bei dem Propheten Jesaja vor über 2500 Jahren beschrieben wird. Wenn die Menschen ihre Situation beschreiben müssten, dann würden sie sagen, wir haben die Karre einfach in den Dreck gefahren. So wie hier, es geht einfach nicht mehr vorwärts, nicht mehr rückwärts und wir wissen nicht, wie es überhaupt weitergehen soll. Damals Menschen aus dem jüdischen Volk, die eine riesen Berufung mit sich getragen haben, wo Gott gesagt hat, ihr werdet ein Volk sein, in dem ich zeige, was es heißt, ein guter Gott regiert über Menschen. Ihr werdet etwas von Segen erfahren, Segen von dem Guten, was Gott gibt. Ihr werdet etwas erfahren von der Treue Gottes, von der Liebe Gottes, von der Wertschätzung Gottes an Menschen gegenüber. Ihr werdet erfahren, wie Gott euch beschenkt in eurem Leben. Das war die Berufung, die sie in sich getragen haben. Und von dieser Berufung ist nichts mehr übergeblieben. Sie war nicht mehr dort am Ort der Berufung in ihrem Land Israel, was Gott ihnen gegeben hat, sondern sie waren weit weg in Babel. Sie erlebten nicht, ein guter Gott herrscht über uns, sondern ein politisches Regime, was sich als Gott versteht, der babylonische König. Und sie hatten keinerlei Möglichkeiten, irgendetwas zu verändern, was ihnen neue Hoffnung gibt. Sie trugen die Last ihrer Vergangenheit, wo sie merkten, da ist manches schiefgelaufen. Sie trugen eine Gegenwart, in der eigentlich kaum noch Grund für Hoffnung war, dass sich für die Zukunft was ändert. Und in dieser Situation, da merkten sie, wir sind eigentlich an einem Punkt angekommen, wo wir keinen Grund haben für eine begründete Hoffnung. Und da haben sie Fragen gestellt, sehr ehrliche Fragen. Fragen, die mancher vielleicht nicht aushält, nämlich die Frage ganz massiv nach Gott. Und sie haben die Frage gestellt, Gott, wenn du wirklich ein Gott bist, der an uns interessiert ist, warum dann diese Situation? Und wenn diese Berufung, die du gesprochen hast, von der du gesagt hast, die wird kein Ende haben, wenn die wirklich Bestand hat, warum ist davon nichts sichtbar? Und wenn du ein Gott bist, der es gut mit uns meint, warum stecken wir so wie hier in der Scheiße auf Deutsch? Fragen, die jetzt auch nicht ganz schnell beantwortet werden können, wo man sagt, ja, also da musst du ja nur glauben, musst du ja nur beten, dann ist das alles wieder gut. Sie sagen, im Letzten bringt es alles nichts. Und das sind Fragen, die bis heute gestellt werden. Fragen, die ganz ehrlich gestellt werden. Fragen in Situationen, wo man vielleicht ganz bewusst in seinem eigenen Leben, dass diese Sackgasse erlebt, wo man den Eindruck hat, ich bin in einer Situation, die mir wenig Hoffnung gibt, dass sich noch etwas zum Guten ändert. Und dann diese Aussage, und was hilft am Beten? Ich habe so viel gebetet und was hat Gott gebracht? Eine Frage, was habe ich noch zu hoffen, wenn ich den Eindruck habe, es kommt ja doch auf mich an und von Gott was zu erwarten? Wenn ich das Chaos in meinem Leben, in meiner Welt anschaue, von einem guten Gott zu reden? Was ist dann zu erwarten? Und in diesem Punkt, da fängt jetzt Jesaja an, mit dem Volk zu beten und für das Volk zu beten. Und ich habe euch den Text hier mitgebracht, ihr könnt ihn mitlesen. Jesaja 63 und 64, da sprechen sie jetzt Gott an in dieser Situation. Gott, was können wir von dir erwarten? Und es ist vielleicht ein Text, der deine Situation trifft, wo du für deine Situation fragst, was können wir denn von Gott erwarten? Was sind denn Dinge, in denen Gott immer noch eingreift? Was ist denn in meiner Situation jetzt möglich? Und da heißt es, schau nun vom Himmel und zieh herab von deiner heiligen, herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Vater, denn Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser, das ist von alters her dein Name. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führst herab, dass die Berge vor dir zerflössen, wie Feuer Reisig entzündet und wie Feuer Wasser siedend macht, dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten. Wenn du Furchtbares tust, dass wir nicht erwarten und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen. Auch hat man es von alters her nicht vernommen. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn harren, auf ihn vertrauen. Es könnte man ganz viel nehmen. Wisst ihr, ich möchte euch so ein paar Stichpunkte mal nennen. Wenn du sagst, was kann ich von Gott erwarten? Ich habe Sehnsucht nach dem, dass sich was ändert. Was ist denn die Botschaft von Advent? Was ist denn diese Botschaft von diesem nahegekommenen Gott? Das erste heißt, du darfst in Erwartung vor Gott stehen und dadurch Gott Raum schaffen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, vor etlichen Jahren war Thorsten Hebel hier, Kabarettist, ein Mensch, so ein bisschen Unikum, man weiß nie so genau, was er gleich wieder raushaut. Und er hat eine Geschichte erzählt, die habe ich unheimlich stark gefunden. Weil er sagt, da ging er durch die Stadt, er lebt in Berlin, und da war ein Bettler und er saß auf der Straße und hat den Kopf gesenkt und hat halt die Hand hingehalten, dass er was bekommt. Und hat er gesagt, und dann hat er ihm nichts gegeben, sondern er hat sich neben ihn gesetzt. Der Bettler war erstmal überfordert, weil das hat er hat alles erwartet, aber nicht, dass sich auf einmal einer neben ihn setzt. Und dann sagt Thorsten, dann habe ich ihn gefragt, jetzt erzähl mir mal deine Geschichte, woher kommst du? Wer bist du? Und dann haben die sich unterhalten. Und er sagt, es war stark. Er hat auf einmal den Menschen hinter dem Bettler entdeckt. Und dieser Bettler, er hat ihn angeschaut. Und in dem Anschauen ist Beziehung entstanden. Er sagt, er ist dann gegangen. Und dann war auf einmal was entstanden. Er hat ihm auch was gegeben. Also das hat er dann extra noch betont. Weil, wisst ihr, für mich so ein Bild. Ich habe den Eindruck, dass wir manchmal sagen, was kann ich von Gott erwarten? Und ich sage, Gott, gib mir was, wie der Bettler, der auf der Straße sitzt, der nach unten schaut und ohne Erwartung nach oben und weiß, da gehen Tausende von Menschen vorbei. Und wenn ab und zu mal einer was gibt, dann ist es gut. Ich bete zu Gott und ich bete und ich bete. Und wenn dann wirklich mal was kommt, dann kann ich ja mal schauen und sage Danke. Und das war's dann. Eine Erwartung ist da nicht. Ganz anders in dem Text von Jesaja. Da ist eine unheimliche Erwartung Gott gegenüber. So schau doch herab von deinem Himmel. Jetzt schau mich doch endlich an. Gott, ich sehe dir in die Augen. Ich suche deine Nähe und ich erwarte, dass du jetzt ganz konkret eingreifst. Wisst ihr, das ist was anderes, als wenn ich sage, ja Gott, wenn du willst und wenn es dir irgendwann in den Kram passt, dann kannst du mir vielleicht auch mal was geben. Aber erwarten, dass du so ganz konkret eingreifst, mache ich nicht. Es gibt in der Bibel eine Aussage, die für mich immer wieder sehr maßgeblich ist. Da heißt es, dass Jesus zum Menschen sagt, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Das heißt, wenn du nichts erwartest, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Wer nichts von Gott erwartet, was soll Gott ihm denn geben? Ganz anders, wenn Menschen vor ihm stehen und sagen, kannst du nicht wirklich eingreifen, bitte greif ein. Advent ist für mich wie so eine Einladung, wo Gott sagt, ich setze mich neben dich und ich schaue dir in die Augen. Und du darfst jetzt erwartungsvoll sein, darfst mir einen Raum eröffnen mit deinen Erwartungen, dass ich dich beschenken kann. Das fordert mich sehr heraus. Was erwarte ich von ihm? Erwarte ich, dass irgendwas passiert? Oder erwarte ich, dass er sehr konkret in mein Leben hineinhandelt? Und ein zweites. Jesaja sagt, und du sollst wissen, du bist Gott nicht egal. Da kommt diese Aussage, du bist doch unser Vater. Erlöser ist von jeher dein Name. Es hat vor einigen Jahren hier in München einen tragischen Unfall gegeben. Unten beim Flaucher ist ein kleines Kind in die Isar gefallen und ist ertrunken. Und man hat es dann tagelang nicht gefunden. Und es ging ein Bild durch die Zeitung, das hat viele Menschen unheimlich berührt. Da stand ein Mann im Wasser. Und es war keiner der Helfer, die lange nach dem Kind gesucht haben. Das war der Vater. Der Vater, der nach seinem Kind gesucht hat und gesucht hat und der nicht aufgeben wollte, bis er sein Kind gefunden hat und wenn es tot ist. Und hat man jetzt was gemerkt von dieser Vaterliebe, von diesem Vaterherz, von dem, du bist mir nicht egal, du bist mein Kind. Wisst ihr, wir sprechen Gott als Vater an. Und genau das ist dieser Vater, ein Gott, dem es das Herz zerreißt für uns. Unser Erlöser ist von alters her dein Name. Der Erlöser, das war eigentlich ein Rechtsbegriff im Alten Testament. Der Löser, der sich um das gekümmert hat, wo Menschen sich mit ihrem Leben in den Sackgasse gefahren haben, wo sie selber keinen Ausweg mehr fanden, wo sie nicht mehr wussten, was sie tun sollten, da musste der einschreiten, damit sie wieder Lebensperspektive haben. Sie sagen, Gott, du bist der, dem es nicht egal ist, wie es in meinem Leben läuft. Du leidest mit mir, deswegen feiern wir Weihnachten. Du bist hineingekommen in unsere Welt, weil es dir nicht egal ist, wie es da läuft. Und du kommst hinein in meine Welt, weil es dir nicht egal ist, wie es mit mir läuft. Und das ist so diese Botschaft von Jesaja, der den Menschen zusagt, wisst ihr, ihr könnt zweifeln an Gott, ihr könnt fragen, was ihr wollt, aber eins sollt ihr wissen. Es ist der Gott, dem es das Herz zerreißt für dich. Es ist der Gott, dem du so wertvoll bist. Es ist der Gott, der mit dir leidet, der für dich leidet und der in deinem Leben etwas schaffen will, was dir wirklich zur Hilfe wird. Und dann heißt es so diesen bekannten Aussage, ach, dass du den Himmel zerreißt, dass du herabführst. Wisst ihr? Und jetzt müssen wir sagen, Haken dran, ist passiert. Was feiern wir denn anders an Weihnachten, als dass Gott in diese Welt gekommen ist? Dass er den Himmel zerrissen hat. Und in 2 Wochen, da Heiligabend, kann ich euch schon sagen, gibt's hier ein geniales Theaterstück von den Kids. Ja, da kommt ganz viel von dem zum Tragen. Ja, und was ist da passiert? Da heißt es, dass auf einmal der Himmel aufgeht. Und dass man den Eindruck hat, ja, an diesem Geschehen berührt der Himmel die Erde. Ach, dass du den Himmel aufreißt. Das ist jetzt keine sehnsüchtige Erwartung mehr, sondern das ist eine tiefe Gewissheit, von der wir kommen, wo wir sagen, ja, wir wissen, im Letzten ist der allmächtige Gott Teil von unserer Geschichte geworden. Er hat diese Erde betreten. Und wir müssen nicht mehr diese Frage stellen, Gott, wo bist du? Bist du hier? Kannst du nicht irgendwann kommen? Sondern wir leben jetzt in der Gegenwart von dem, der sagt, ich bin bei euch an jedem Tag und in jeder Nacht, bis diese Welt zu Ende geht. Und das, was du lebst, das lebt in meiner Gegenwart. Das, was dein Leben ausmacht, steht in meiner Gegenwart. Ich bin nicht der ferne Gott, der irgendwie zusieht, sondern ich bin der Gott, der gegenwärtig ist in deinem Leben. Und jetzt nimm das mal in deine Situation hinein. Ich weiß nicht, wie deine ganz persönliche Situation ist, in der du im Moment stehst, was deine Geschichte ist, was du mitträgst, wo du vielleicht aufgegeben hast zu hoffen oder wo du ganz viel hoffst, wo du kämpfst oder aufgehört hast zu kämpfen, wo du nachts weinst, und es sind einsame Tränen, die keiner mit dir teilt. Und in dieser Situation heißt es, dass Gott sagt, ich habe den Himmel zerrissen. Ich bin da. Gegenwärtig. In dieser Situation. Ich bin da als der Vater. Ich bin da als der, der sich niemals von dir abwenden wird, sondern immer dir zuwendet. Und jetzt rechne doch damit. Und dann wirst du was von der Einzigartigkeit Gottes erleben. Wie heißt es in diesem letzten Aussage? Wo ist ein Gott? So wie du, so einzigartig, der Treue hält, der gegenwärtig ist. Und da wird es beschrieben, dass man merkt, man kann diesen Gott nicht beschreiben. Man kann ihn eigentlich nur erleben. Es hat eine Künstlerin gegeben, Dorothea Steigerwald, war eine alte Diakonisse, also eine evangelische Nonne, die irgendwann entdeckt hat, dass sie mit dem, was sie redet, die Menschen weniger erreichen kann, als mit dem, was sie formt. Und sie hat viele Plastiken geformt. Plastiken, die für Menschen zu einem ganz tiefen Trost und Halt wurden. Und diese Plastik, die sie hier geformt hat, ihr hat sie den Namen gegeben, bleib sein Kind. Und da hat sie etwas beschrieben, von der Hand Gottes, von dieser liebenden Hand Gottes, die mein Leben trägt. Von dieser liebenden Hand Gottes, die zum Rückhalt wird, zum Schutz, zum Zufluchtsort, die für mich sorgt. von dieser liebenden Hand Gottes, in die ich mich einfach legen dürfe. Wo ist solch ein Gott? Ich kann es nicht beschreiben, aber ich darf es erleben. Da ich sage, ja, in die Hand von diesem Gott, da will ich mich legen. Das ist Advent. Advent, wo Gott sagt, du kannst denken, was du willst und du kannst in der Welt sein, wie du willst. Jetzt steh erwartungsvoll vor mir und schaff mir einen Raum, dass ich handeln kann. Und ich bin der Vater, dem du nicht egal bist. Und ich bin der, der den Himmel zerrissen hat. Und seither gilt, ich bin in deiner Welt gegenwärtig. Und du wirst was von der Einzigartigkeit Gottes erleben. Dort, wo du sagst, ja, ich möchte mich einfach mit meiner Situation in die Hand von diesem einzigartigen Gott geben. Dazu sagen wir das Christenbeten, das werden wir gleich tun. Zuvor freuen wir uns auf ein Lied vom Chor.